Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Heute Couch, Morgen Strand. Sani und ich dürfen heute einen besonderen Gast begrüßen. Bei uns ist der Managing Director der FTI Group, Ralf Schiller. Hallo Ralf, grüß dich.
Hallo ihr beiden.
Hallo Ralf, hallo Dominik.
Ja Sani, achte heute auf deine Worte, besprechen mit deinem Chef.
Sani, ganz vorsichtig.
Ja, ich werde heute weniger sagen.
Das hältst du eh nicht durch.
Ja, das stimmt, das glaube ich auch.
Ich versuch's.
Vielen Dank auf jeden Fall, dass du dir Zeit nimmst, bei uns im Podcast vorbeizuschauen. Ihr beide sitzt ja in der FDI-Zentrale, jeweils in euren Büros. Ich sitze im Homeoffice. Ich glaube, alleine unsere Aufnahmesituation beschreibt schon die derzeitige Lage. Bevor wir aber genau über diese aktuellen Herausforderungen sprechen, interessieren mich zwei Dinge, Ralf. Erstens, wie sieht dein Alltag gerade aus? Und meine zweite Frage bezieht sich darauf, dass ich dich ja gerade als Managing Director der FDI Group vorgestellt habe. Warum eigentlich FTI Group und nicht FTI Touristik?
Ja, okay, Dominik. Schön, dass wir die Zeit finden, mal so ein bisschen zu reden. Ja, wie sieht mein Alltag aus? Ich gehöre tatsächlich zu denen, die nicht sehr viel Zeit im Homeoffice verbringen, sondern ich bin tatsächlich auch das letzte Jahr während dieser Corona-Krise meistens im Büro gewesen. Ich glaube, ich war mal 10 Tage Quarantäne bedingt, weil ich Kontakt ersten Grades war, musste ich mal zu Hause bleiben. Aber ich genieße eigentlich schon eher hierher zu kommen und hier meinen Job zu machen. Und der war natürlich ein Stück weit geprägt das letzte Jahr durch sehr viel Krisenmanagement, Refinanzierung des Unternehmens. Wir haben auch uns leider von einigen Mitarbeitern trennen müssen, also Restrukturierung. Wir haben bestimmte Unternehmensbereiche geschlossen, von denen wir davon ausgehen, dass sie in Zukunft möglicherweise nicht mehr der Zeit entsprechen. Also das letzte Jahr war schwierig für die Mitarbeiter, für die ganze Mannschaft, aber jetzt sehen wir ein bisschen Licht am Ende des Tunnels und hoffen natürlich, dass die Zeit jetzt für uns läuft und in die richtige Richtung läuft, auch wenn heute wieder der Tourismus nicht unbedingt im Fokus der Politik steht. Und und insofern Krisenmanagement auf der einen Seite, das gehört einfach dazu. Das geht, glaube ich, vielen Unternehmen so oder ging vielen Unternehmen so. Auf der anderen Seite natürlich auch den Kopf hochzunehmen und zu versuchen, das Unternehmen fit für die Zukunft zu machen und Projekte auch trotz Corona-Krise durchzuziehen, die uns einfach die Zukunft sichern. Ja, und das ist auch wichtig für die Mitarbeiter, dass man sich mit Themen beschäftigt, die nicht nur mit Krise zu tun haben, sondern eben mit der Zukunft.
Kann ich bestätigen.
Über die Projekte sprechen wir gleich auch noch. Die zweite Frage hat sich darauf bezogen, dass du bei der FTI Group der Managing Director bist. Wir haben im Podcast auch schon eben über die FTI Touristik gesprochen. Vielleicht kannst du da nochmal unseren Zuhörern erklären, wie da die Zusammensetzung ist.
Ja, wir sind ein sogenannter integrierter Tourismuskonzern. Das heißt, wir reden hier über Reiseveranstalter. Ja, da bündeln wir alles unter der FTI Touristik. Dort haben wir haben 3 Reiseveranstalter, die zur Gruppe gehören. Das ist FTI Touristik. Dann haben wir Big Extra. Das ist ein Veranstalter, der produziert sozusagen, ja, ich nenne es mal weiße Ware. Die werden dann unter anderen Markennamen wie Lidl Reisen oder Chibo oder Sonnenklar verkauft. Und darüber hinaus haben wir noch einen Touroperator im Haus, der vermarktet Kurzfristkapazitäten. Das heißt, der fängt erst gut 50 Tage vor Reisetermin an, wirklich die letzten Schnäppchen zu produzieren. Das ist die Veranstalterseite. Dazu gehören natürlich Service Center und Online-Seiten etc. Und darüber hinaus unsere DMC. DMC steht für Destination Management Gesellschaft. Heißt nichts anderes, als dass wir in allen wichtigen Zielgebieten, in denen wir viele Gäste produzieren, das heißt, nur mal eine Größenordnung, pre-Covid hatten wir um die 6 Millionen Gäste pro Jahr. Und die verteilen sich natürlich auf unterschiedliche Zielgebiete, angefangen mit Spanien, Türkei, Griechenland etc. Und überall da, wo wir eine große Anzahl Gäste haben, haben wir auch eigene Gesellschaften, die dort den Hoteleinkauf machen, aber die natürlich auch sich ganz intensiv um unsere Gäste kümmern, die die Transfers organisieren, die Reiseleiterorganisation zur Verfügung stellen. Also dort haben wir eigene Strukturen, um einfach auch Servicequalität sicherstellen zu können. Und die dritte Säule Wir haben eigene Hotels. Wir haben etwa 70 eigene Hotels unter unterschiedlichen Marken. Das La Branda, Kaira Bar, Design Plus, die wir in diesem Zielgebiet betreiben. Da sind eine Reihe von auf den Kanaren, eine andere Reihe in der Türkei, in Griechenland, auf Malta, in Kalabrien. Also insgesamt 70 Häuser, die wir selbst betreiben. Und das ist der sogenannte integrierte Konzern, den wir unter dem Begriff FTI Group subsumieren.
Also können wir stolz sein, dass wir den Ralf heute bei uns haben, denn tatsächlich sind das so viele Bereiche, dass man wirklich keine Zeit hat. Also auch ohne Krise ist man da extrem gut beschäftigt. Also im Kleinen kann man sich das so vorstellen, dass wenn jemand jetzt mit uns zum Beispiel nach Ägypten reist, wo wir auch all diese Säulen haben, dann ist er die ganze Zeit mit unseren verschiedenen Unternehmensbereichen,
Kollegen
konfrontiert, denen in den eigenen Hotels oder Hotelmarken, oder kommt schon an und trifft dort die Kollegen der Zielgebietsagentur, der Destination Management Company, und hat natürlich gebucht über, ja, entweder FTI Touristik oder vielleicht eben auch Last Minute über den Kurzfristveranstalter 5 vor Flug. Also wie gesagt, das ist schon eine große Familie, die wir da sind. Und der Ralf ist unser Chef.
Eben genau mit deiner Destination ja auch, Sani, ne? Du bist ja für Portugal unter anderem verantwortlich.
Genau. Das ist das etwas kleinere Beispiel. Da sind auch nicht alle Säulen vorhanden, aber in so einem großen Ziel wie Ägypten zum Beispiel, da gibt's alles.
Ja, bei Portugal, was nicht ist, kann ja noch werden.
Ja, ich bin bereit.
Das liegt ja an dir.
Direkt nach Hausaufgaben
bisschen Erwartungsdruck aufbauen.
Ja, sehr schön, sehr schön. Genau dafür machen wir den Podcast heute auch. Wir sprechen uns dann in 2 Wochen nochmal wieder, Sani, haben den Ralf dann nochmal da, und dann kannst du mal ein bisschen referieren.
Ja, dann präsentiere ich die Ergebnisse.
Super. Lass uns zu dieser außergewöhnlichen Zeit kommen, um sie mal so zu beschreiben. Ich glaube, Flexibilität ist einer der meistbenutzten Begriffe in den letzten Wochen, nicht nur bei uns im Podcast. Aber wie hast du diese Entwicklung erlebt, Ralf, auch im Kontext deiner langjährigen Erfahrung?
Naja gut, sag mal, wir als Reisebranche sind oder nehmen für uns in Anspruch, schon immer relativ flexibel gewesen sein zu müssen. Warum? Weil wir natürlich immer auch von externen Faktoren abhängig sind. Wir sind in allen, weltweit, in allen Zielgebieten unterwegs, und man kann sich sicher sein, dass in jedem Jahr weltweit in irgendeinem Zielgebiet irgendwas passiert. Sei es jetzt politische Auseinandersetzungen, sei es Naturkatastrophen, sei es vielleicht auch, nehmen wir mal die ganzen Airline-Pleiten, die wir vor Jahren hatten mit der mit Germania, Small Planet und wie sie alle heißen, Thomas Cook. Und immer und egal wo und was passiert, wir sind immer dabei. Ja, und das heißt, das löst dann Destinationsshifts aus, dass die Kunden plötzlich von heute auf morgen sagen, nee, also da will ich jetzt nicht mehr so gerne hin, ich fliege jetzt vermehrt in die andere Richtung. Und das erfordert eigentlich eine permanente Flexibilität. Das ist die Frage unseres Geschäftsmodells. Es gibt natürlich auch die Flexibilität für den Kunden, denn die Erwartungshaltung des Kunden ist, wenn er heute etwas bucht, auch höchste Flexibilität zu haben. Beim Thema Pauschalreise, was ja unser Steckenpferd ist, dachte man früher natürlich in erster Linie mal 1, 2 oder 3 Wochen Aufenthalt in irgendeinem Zielgebiet, Halb- oder Vollpension, schön geordnet, Bustransfer. Das ist alles zwar immer noch da, aber es ist auch nicht mehr so richtig zeitgemäß. Denn das, was wir heute machen, ist höchste Flexibilität für den Kunden. Ich kann mit jedem Flieger unterwegs sein ins Zielgebiet. Ich habe gerade und ungerade Aufenthaltsdauern. Ich kann übers Wochenende, ich kann unter der Woche, ich kann unter verschiedenen Hotels nicht nur, sondern eben auch unter verschiedenen ganz vielen Hotelzimmertypen wählen. Ich kann mir aussuchen, ob ich einen Bustransfer oder einen Privattransfer haben möchte oder auch gar keinen, den Transfer gegen den Mietwagen tausche. Also es gibt heute eigentlich keinen Unterschied mehr zwischen der vom Kunden selbst privat organisierten Reise und den Möglichkeiten, die ein Reiseveranstalter heute bietet, außer dass wir natürlich die Absicherung dazu liefern, eben die Insolvenzversicherung, die dazugehört, und all die Dinge, die unter das deutsche rigide Reiserecht fallen und den Kunden eben schützen. Aber Flexibilität ist bei uns im Grunde genommen wie selbst gebaut.
Ralf, könntest du dir vorstellen, dass der Wunsch der Kunden eben auch nach dieser Flexibilität jetzt aktuell in solchen Jahren wie 2020 und 2021, dass man doch nochmal sein Zielgebiet ändert, Hotels ändert und so weiter, dass das ein Phänomen auch dank Covid ist, was uns erhalten bleibt? Denn früher haben Gäste ja sich sehr gefreut auf ihre einmal gebuchte Reise und sie dann auch immer fix, sagen wir mal, angetreten. Also wenn ich Mallorca gebucht hatte eine Woche, dann wollte ich auch dahin. Und jetzt erleben wir gerade natürlich eine große Unsicherheit. Glaubst du, das wird bleiben?
Naja, gut, also das, was du schilderst, gab es ja bis letztes Jahr oder das gibt es seit letztem Jahr nicht mehr. Davor war es ja schon so, dass die durchschnittliche Vorausbuchungsfrist lag, glaube ich, bei 80 Tagen, 100 Tagen. Fängt an, der Januar war immer und der buchungsstärkste Monat für den Sommer. Also es wurde schon sehr langfristig geplant, was das Thema Urlaubsreise anging. Ich glaube, das wird auch wieder so kommen, denn wir dürfen nicht vergessen, es gibt nach wie vor Branchen, die eben auch Sommerferien Termine haben, die teilweise zumachen im Sommer. Es gibt ganz viele Familien mit Kindern, die auf bestimmte Termine angewiesen sind, nämlich die Ferien. Also das wird sicherlich wiederkommen. Die Flexibilität, die du ansprichst, ist ja, dass ich entscheide mich heute für ein Zielgebiet und dann stellt sich raus, so wie es letztes Jahr war, das ist jetzt Risikogebiet oder ich fühle mich nicht ganz wohl, um dahin zu fahren, ich möchte lieber doch was anderes. Und diese Flexibilität dann auch zu bieten, das ist im Moment so ein bisschen unsere Aufgabe. Das tun wir, weil wir natürlich hier auf die Kundenerwartungen einfach auch denen auch gerecht werden müssen. Das ist im Moment so ein bisschen der USP. Wenn wir das nicht liefern würden, würden wahrscheinlich ganz viele Leute sich heute nicht entscheiden, im Sommer zu reisen, weil sie nicht genau wissen, ob das Ziel, was sie sich heute aussuchen, tatsächlich dann auch verfügbar ist oder bereisbar ist. Da bleibt ja eine gewisse Unsicherheit, Impfungen hin und Impfungen her.
Genau, und deswegen gibt man ihnen die Möglichkeit, umzubuchen und dann eventuell, sagen wir mal, auf den Plan B umzusteigen. Und was denkst du zu anderen Neuerungen, die jetzt, sagen wir mal, eingeführt wurden, wie zum Beispiel der freie Mittelsitz? Denkst du, dass das etwas ist, was wir in der Touristik auch noch in späteren Jahren sehen werden, dass die Gäste bereit sind, einen kleinen Aufpreis zu bezahlen, dafür aber mehr Platz zu haben? Weil das ist ja eigentlich ein Wunsch, der schon immer beim Fliegen dabei war.
Ja klar, das kennen wir alle, dass wir am liebsten eine Reihe für uns hätten. Aber auf der anderen Seite, ich sag mal, das ist natürlich eine Auslastungsfrage. Das ist im Moment natürlich relativ leicht, in Anführungszeichen, das anzubieten, weil die Maschinen ohnehin nicht ausgebucht sind. Wenn das natürlich mal wieder Normalität annimmt und die Auslastung wieder auf dem alten Niveau ist, dann wird es natürlich schwieriger. Aber das gab es ja vorher auch. Da hat man das anders genannt, sei es jetzt Eco Comfort oder Business Class Light oder was auch immer mit einem freien Mittelsitz. Ich glaube aber auch, dass dieses eng aufeinandersitzen, genauso wie das Thema Nachhaltigkeit, ich könnte mir schon vorstellen, dass der ein oder andere sagt, das möchte ich eigentlich so nicht mehr. Und dass es dafür eben auch einen viel größeren Markt gibt als vor Covid.
Würden ja auch neue Geschäftsmodelle wahrscheinlich drin liegen oder sich ergeben, können wir gleich auch nochmal drüber sprechen. Was ich noch ganz interessant finde, ist ja, dass wir alle in einem Boot sitzen, also gerade in der Tourismus, ob es jetzt die Airlines sind, Reiseveranstalter, also ihr, Reisevermittler, Reisebüros. Ist denn aufgrund der Folgen der Pandemie, es steht ja auch im regen Austausch miteinander, seid ihr enger zusammengerückt, würdest du das sagen, Ralf?
Du meinst jetzt die Branchenteilnehmer. Ja. Also sie sind natürlich vereint im Leid, hätte ich jetzt mal fast so gesagt. Mhm. Ne? Denn so wie die Reisebüros auch immer noch nicht aufmachen dürfen, sind die Leute natürlich auch nicht unterwegs. Die Reiseveranstalter, also alle sitzen da in einem Boot. Nichtsdestotrotz stellen wir schon fest, dass die Auseinandersetzungen zwischen den einzelnen, ich sage jetzt mal Industrieteilnehmern, auch durch die Pandemie nicht weniger geworden sind. Das muss man sagen. Denn da liegen die Nerven natürlich blank. Und wenn dann von einem auf den anderen Tag im Grunde genommen Prozesse komplett außer Kraft gesetzt werden mussten, alles manuell abgearbeitet werden, Hunderttausende von Gästen storniert oder umgebucht und zurückgezahlt werden, Das geht natürlich alles nicht von heute auf morgen. Das wird dann teilweise vom Kunden natürlich bei den Reisebüros abgeladen. Veranstalter sind hier und da schlecht erreichbar in diesen Extremsituationen. Ich sag mal so, da liegen die Nerven natürlich blank und da wird natürlich auch ganz gerne mal mit dem Finger auf andere gezeigt. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, ich glaube, wir wissen alle, was wir aneinander haben. Und am Ende des Tages sind wir ja auch massiv aufeinander angewiesen. Die Reisebüros brauchen unsere Produkte und die brauchen die Qualität, die wir eben auch liefern und natürlich auch eine gewisse Verlässlichkeit und Erreichbarkeit, das ist gar keine Frage. Und umgekehrt wissen wir natürlich auch um die Beratungsqualität der Reisebüros, die ihren Kunden zur Verfügung stellen und dass sie eben auch in Covid-Zeiten zur Verfügung stehen, auch wenn sie möglicherweise nicht vor Ort sein können, dann sind sie doch erreichbar. Also ich glaube, in der Ergänzung können wir da eigentlich einen ganz guten Job machen. Und man sollte in diesen Zeiten auch nicht alles so auf die Goldwaage legen, was da vielleicht mal über den anderen gesagt wird.
Ja, und im Ziel ja vereint, ne? Den Kunden zufriedenzustellen. Und das ist ja dann auch eben die andere Seite. Kunden waren verärgert, da haben wir auch im Podcast schon häufig drüber gesprochen. Gleichzeitig ist aber auch so, dass die mediale Berichterstattung ja irgendwie auch dazu beigetragen hat und vor allem auch politische Statements ja bis heute auch nicht aufgeräumt haben oder für Klarheit gesorgt haben. Gilt es da gerade gegenüber den Kunden dann auch noch Vertrauen zurückzugewinnen? Und wie kann das gehen?
Gut, also wir haben natürlich die Situation gehabt, dass wir teilweise Branchenteilnehmer hatten, die sehr lange gebraucht haben, um die Rückzahlungen vorzunehmen. Das ist natürlich auch eine außergewordentliche Belastung. Aber im Wesentlichen haben wir hier natürlich auch in großem Maße von den Airlines gesprochen, die teilweise bis heute an ihre Gäste nicht zurückgezahlt haben bei den Veranstaltungen. Es ist mir nicht bekannt, dass da noch irgendwelche Themen offen sind. Wir hatten natürlich auch eine Diskussion um Gutscheine. Anfang der Pandemie sind wir berechtigt, auch Gutscheine auszugeben. Da war lange Zeit auch seitens der Bundesregierung der Wunsch, dass das möglich sein soll. Dann hat die EU das gekippt. Also auch innerhalb der politisch Verantwortlichen war man sich da nicht einig. Und das hat natürlich auch nicht oder hat sehr zur Verunsicherung des Kunden letztendlich beigetragen und hat die Dinge natürlich noch zusätzlich verzögert. Und aber am Ende des Tages haben wir es hingekriegt. In der Zwischenzeit haben wir die Prozesse auch so aufgesetzt, dass das kein Problem mehr ist. Aber darf man nicht vergessen, bei uns in unserem Fall, wir haben ja tatsächlich über hunderttausende Buchungen geredet und es ist nicht von heute auf morgen abgearbeitet. Das sollte man nicht unterschätzen. Auch die Zahlungsdienstleister, wie Kreditkartengesellschaft, auch die waren nicht auf einen solchen Ansturm an Rückzahlungen eingerichtet. Die Prozesse dafür waren in der Größenordnung über viele Veranstalter nicht da. Also da ist schon an ganz vielen Stellen, wo wir ja auch Dinge ineinander greifen, einiges schiefgelaufen, aber eigentlich der schieren Masse auch ein bisschen geschuldet.
Das haben ja auch tatsächlich auch andere Marktteilnehmer auch schon bei uns im Podcast berichtet. Es war halt einfach die Ausnahmesituation damals auch im März, dass eben das alles auf einmal kam. Das ist eine Situation, selbst wenn sie jetzt nochmal kommen würde, die jetzt auch vom Workflow her ganz anders wäre, auch vom Aufkommen her. Was mich noch interessiert, weil der Dominik vorhin einmal ja politische Statements oder vielleicht auch eben die Haltung der Politik angesprochen hat. Ralf, ich weiß, du bist auch eben sehr engagiert und vernetzt. Würdest du sagen, dass man in den letzten Monaten schon eine leichte Verbesserung feststellt, dass die Branche etwas, ja, ich sag mal, informierter wird, etwas zeitnah doch mitbekommt, was passiert? Also, dass wir sehen, vielleicht ein Learning aus der Krise ist doch, dass es nur gemeinsam geht.
Also wir würden uns natürlich als Branche wünschen, viel mehr wahrgenommen zu werden. Denn die Tatsache, dass wir Millionen von Arbeitsplätzen hier schaffen, auch in Deutschland im Übrigen und vor allem in Europa oder in Nordafrika, wo wir ja wirklich zur Völkerverständigung beitragen und auch dafür sorgen, dass Flüchtlingstrecks nicht noch mehr ausarten, wie wir das ohnehin schon sehen. Dafür werden wir als Branche von der Politik nicht genug ernst genommen. Frage. Da sind wir alle überzeugt von, auch bei der Diskussion heute in dieser Ministerpräsidentenschalte zur Verlängerung des Lockdowns, da finden wir eigentlich untergeordnet statt. Nichtsdestotrotz, glaube ich, haben wir in den letzten Wochen und Monaten doch einiges an Aufmerksamkeit bekommen. Und was uns schon gelungen ist, ist, dass der Politik klar ist, dass das Thema Reisen ein, sagen wir, nach dem Thema Pkw ein extrem wichtiges Gut hier in Deutschland auch der Bevölkerung ist und der Reisen. Und dass wir hier einen Auftrag erledigen, der nicht nur Fun bedeutet, sondern der eben auch dazu führt, dass die Leute eben mal was anderes sehen, gesellschaftlich einen Beitrag hat, etc. zur Erholung und so weiter. Also das ist schon hoch angesehen in der Bevölkerung, ja, aber nicht so richtig wahrgenommen nach unserer Einschätzung von der Politik.
Ja, das deckt auch die vorherigen Beiträge, die wir schon hatten. Da ist noch ein bisschen Luft nach oben und wir hoffen natürlich, dass das sich in den nächsten Wochen und Monaten noch immer wieder stetig weiter verbessert.
Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Teil 1 mit Ralf. Am Freitag sprechen wir mit ihm über Veränderungen und neue Angebote und wir fragen ihn, wohin seine erste Reise gehen wird, wenn der Lockdown vorbei ist. Ciao, bis Freitag.